Eiserne Flöte Nummer 1. Manjushri tritt durch das Tor. Eines Tages stand Manjushri vor dem Tor. Da rief ihm Buddha zu, Manjushri, Manjushri, warum trittst du nicht ein? Ich sehe nichts außerhalb des Tores. Warum sollte ich eintreten? Erwiderte Manjushri. Ihr könnt euch gern bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Manjushri steht vor dem Tor. Der Buddha ruft ihm zu, warum trittst du nicht ein? Manjushri antwortet, ich sehe nichts außerhalb des Tores, warum sollte ich eintreten? Erwidert Manjushri. Ich weiß nicht, woher diese Geschichte kommt. Ich nehme an, entweder aus einem Sutra oder einem Sutra nacherzählt, denn in den normalen Koan-Geschichten kommen Zen-Lehrer und ihre Schüler vor, aber nicht der Buddha selbst und seine Bodhisattvas. Manjushri steht für den Bodhisattva, steht als Bodhisattva für Weisheit. In jeder Zendo befindet sich normalerweise ein Manjushri, wie auch hier. In der linken Hand eine Schriftrolle, die den buddhistischen Dharma enthält, repräsentiert. Und in der rechten Hand aufgerichtet ein Schwert, mit dem er bereit ist, jederzeit das unterscheidende Denken abzuschneiden. Manjushri ist also bestimmt jemand aus buddhistischer Perspektive, der weiß, worum es geht. Also ist diese kleine Geschichte, die wir da gehört haben, wahrscheinlich so eine Art Dharma-Gefecht, wie sie in manchen Sutras vorkommen, in dem Sinne, es geht nicht darum, dass einer gewinnt oder verliert oder dass einer Recht hat und der andere Unrecht oder dass dem einen etwas beigebracht wird, was der andere besser versteht, sondern es geht darum, dass zwei Wesen sich begegnen und durch die Art ihrer Begegnung ihren Dialog etwas erläutern für andere. Das ist gar nicht so abwegig, auch aus westlicher Sicht. Die alten griechischen platonischen Dialoge sind eigentlich das Gleiche. Man nimmt sich einfach ein paar virtuelle Figuren und lässt sie sich unterhalten, um das als didaktisches Mittel zu verwenden, um etwas zu verdeutlichen. Also, wir können mal davon ausgehen, dass sowohl der Buddha als auch Manjushri sich darüber im Klaren sind, worum es hier geht. Manjushri steht vor dem Tor und der Buddha ruft ihm zu: Warum trittst du nicht ein? Das ist natürlich ein Koan und Koans laden uns dazu ein, sie zu interpretieren. Wenn wir im Kontext der buddhistischen Lehre etwas von einem Tor hören, dann denken wir natürlich, das ist ein Tor, durch das wir durchgehen müssen. Auf der Seite, auf der ich bin, ist die normale Welt, verblendete Welt, Welt des Samsara, mein ganz alltägliches Erleben mit Leiden, mit Nichtwissen, mit falschen Handlungen, die mich weiter in diesem Nichtwissen und in dem Leiden verstricken. Und auf der anderen Seite des Tores gibt es das alles nicht mehr. Da ist auf einmal Nirvana, alles aufgelöst. Wenn man in Japan zumindest in einen Klosterbezirk, in einen Tempelbezirk kommt, dann ist da immer so ein großes asiatisches Tor, durch das man durchgehen muss. Durch ein Tor gehen ist natürlich immer auch symbolisch, deswegen sind die da angebracht. Einfach, weil wenn ich durch ein Tor hindurchgehe, das als solches gekennzeichnet wird, dann ist mir das bewusst. Und jedes Mal, wenn wir durch irgendeine Tür gehen, verändert sich die Situation. Und wir fragen uns, ob wir uns angemessen verhalten. Wenn ich in eine Kirche gehe, dann verhalte ich mich anders als auf der Straße. Wenn ich das Tor zu einem Friedhof durchschreite, dann ist mir klar, dass da vielleicht andere Regeln gelten, auf die ich zu achten habe. Das heißt, das Tor ist ein Weg, uns bewusst zu machen, dass wir uns in eine andere Situation begeben, normalerweise. Und das Tor, mit dem ich zur Erleuchtung kommen kann, ist natürlich die anderste Situation, die ich mir vorstellen kann. Wir rezitieren jeden Tag, dass es unzählige Dharma-Tore gibt und dass wir durch alle gehen werden. Dharma-Tore. Das ist ein Dharma-Tor. Ein Dharma-Tor ist etwas, was zwischen mir und der Befreiung liegt. Jedes Koan ist ein Dharma-Tor. Und wenn ich mich auf einem Weg wie dem Zen-Weg befinde, dann tauchen unzählige davon auf. Am Anfang denken wir, es gibt ein einziges Tor. Da muss ich halt irgendwann einmal durch. Und dann bin ich auf der anderen Seite. Und alles ist gut. Dann bin ich auf der Nirvana-Seite. Tatsächlich stellen wir fest, dass es mit der Nirvana-Seite erstens gar nicht so einfach ist. Man muss auch das Tor finden, was dazu passt. Und andererseits stellen wir fest, dass wir immer wieder vor Dinge gestellt werden durch die Übung, die für uns nicht akzeptabel sind oder mit denen wir nicht klarkommen. Zum Beispiel Koan. Koan sind aber die einfache Variante davon, denn da wissen wir, das sind eigentlich die Spielregeln. Okay? Wenn ich Erleuchtung erlangen will, wenn ich befreit werden will, dann muss ich halt durch diese Koans durch. Das ist total akzeptiert. Manchmal ist es nicht akzeptiert, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin meine vollkommen korrekte Antwort nicht akzeptiert oder die Frage falsch stellt oder was auch immer, obwohl ich das doch eigentlich verstanden hatte. Daran kann ich vielleicht noch ein bisschen zweifeln, aber im Grunde genommen, wenn ich akzeptiere, dass es dieses ganze Koan-System gibt, dann akzeptiere ich auch diese ganzen Tore, die es gibt. Und los. Die eiserne Flöte hat 100 Koans, 100 Dharma-Tore. Und manche Dharma-Tore sind so, dass ich einfach so durchlaufen kann, ohne nachzudenken. Und manche sind gesichert wie ein Atombunker, gefühlt. Und ich fange an, mit einem Hammer darauf einzuschlagen. Und dann hole ich mir anderes Werkzeug. Zum Beispiel ein Presslufthammer oder mein Kopf. Ich schlage immer mit meinem Kopf gegen das Tor. In der Hoffnung, dass es irgendwann nachgibt. Das Tor. Aber so ist das Tor meistens nicht aufzukriegen. Trotzdem, das ist etwas, was ich relativ einfach akzeptieren kann, wenn ich in diesem Schulungsweg unterwegs bin. Es gibt aber noch ganz viele andere Tore, die gar nicht die klassische Schulung für mich aufbaut, sondern die ich selbst aufbaue. Das heißt, ich erlebe irgendwelche Dinge während meiner Übung, wo ich auf einmal feststelle, das macht mich total unfrei, das macht mich unglücklich. Ich komme damit nicht klar, das ist für mich nicht akzeptabel. Bernd Joschke hat es mal erzählt, wie das in Japan im Kloster ist. Ich habe es nur kurz miterlebt, kann das aber von der Tendenz bestätigen. Im Winter, wenn es kalt ist, macht man alle Fenster auf. Und alle Fenster aufmachen heißt nicht so irgendwie drei Fenster wie bei uns, sondern die Hälfte der Raumwand ist offen. Das sind so dünne Paravan-Wände, die sowieso nicht besonders gut isolieren, auch wenn sie zu sind. Aber wenn sie offen sind, ist es so, als wenn du draußen sitzt. Und wenn es schneit, umso besser. Dann kann der Schnee da reinwehen. Prima. Gute Sache. Umgekehrt, wenn es Sommer ist, wenn es richtig heiß ist, und es gibt heiße Zeiten in Japan, eine kurze Phase heiß und feucht, und man sich über jeden kleinen Luftzug freuen würde, werden alle diese Fenster zugemacht. Du sitzt in einem Gewächshaus. Unerträgliche Hitze. Aber tatsächlich ist es in beiden Fällen nicht die Hitze, die ein Problem darstellt und nicht die Kälte. Das ist unangenehm. Aber es ist so. Aber was wirklich zu einem Tor wird, durch das man durchgehen muss, ist, was soll dieser Scheiß? Warum müssen die bei dieser Kälte auch noch die Fenster aufreißen? Warum kann nicht jemand bei dieser Hitze zumindest mal etwas Luftzug machen? Und aus diesen Bausteinen, aus diesem Material, wird das Dharma-Tor gebaut. Aus diesem Material baue ich selbst das Dharma-Tor. Aus meinen Anhaftungen und meiner Überzeugung, wie es richtig sein müsste und wie es aber gerade nicht ist. Das ist der Steinbruch, aus dem ich die Steine breche, mit dem ich mein Dharma-Tor errichte. Und dieses Dharma-Tor trennt mich davon, frei zu sein. Das heißt, im Laufe der Übung ist es nicht nur so, dass ich Unfreiheiten begegne, die am Anfang schon da waren oder die ich am Anfang gesehen habe, sondern es tauchen laufend neue auf. Es ist nicht genug damit, dass ich mich darum kümmern muss, durch dieses große Tor durchzugehen, von Samsara nach Nirvana, sondern es tauchen noch Unmengen Einzeltore auf, die mir das Leben schwer machen. Und ein Kloster ist dafür angelegt, möglichst viele von diesen Toren zu provozieren, durch die ganzen Regeln, die es da gibt, was ich eben sagte, im Winter kalt, im Sommer heiß. Alles musst du mit einem Affenzahn machen. Auch Essen zum Beispiel. Das machen wir hier nicht so. Aber für jemand aus Europa, der mit seiner Weltsicht dahin kommt, man muss so langsam essen, es ist viel gesünder, so achtsam. Für einen Apfel ungefähr eine Viertelstunde, sonst ist man zu schnell. Nimmt immer so einen Bissen, dann kaut man sorgfältig, dann legt man die Gabel wieder hin. Für jemand, der mit diesem Hintergrund dahin kommt, kann das sofort zu einem Tor werden. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, haben wir dahingestellt. Das ist überhaupt nicht wesentlich. Auch wenn man sagen muss, dass was natürlich in Japan gegessen wird, ist etwas anderes, als was wir hier essen. Also so etwas wie Reisbrei, das braucht man stundenlang zu kauen. Das kann man sehr schnell essen. Deswegen gibt es das. Im Kloster ist dauernd eine wahnsinnige Hetze zum Beispiel. Du bist immer nur im Laufschritt unterwegs. Das Essen wird in einer rasenden Geschwindigkeit reingetan. Viele Sachen, die wir vernünftig fänden, werden auch nicht gemacht. Zum Beispiel, wenn man in dieser Geschwindigkeit essen muss, und wenn man dann in Gefahr ist, sich deswegen einzusauen, dann sollte man ja vorher zumindest seinen Dachs ausziehen. Weil das ist ja schick. Das will man ja nicht einsauen. Aber das wird ja nicht gemacht. Also bei uns kann man das machen, aber eigentlich ist das da nicht angesagt. Das Dachs wird nicht ausgezogen und es passieren auch alle möglichen Katastrophen. Aufgrund dieser Geschwindigkeit. Dann, was wir hier auch ein bisschen nachahmen, viel zu wenig Schlaf. Wenn man, insbesondere wenn man in so ein Wochenend-Session reinkommt, hat man einen anderen Schlafrhythmus und das Session ist nicht lang genug, damit man sich an diese Umstellung gewöhnen könnte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass man am nächsten Morgen oder im Laufe des nächsten Tages, des Samstages, Phasen von Müdigkeit erlebt. Und dann wird einem immer gesagt, man muss dagegen ankämpfen. Wach bleiben. Mit allen möglichen Tricks. Was gibt es da für Tricks? Man kann mit seinem Atem arbeiten, man kann mit seiner Sitzhaltung arbeiten. Am besten ist es zum Beispiel die klassische, vorbildliche Sitzhaltung zu wählen, wo man die Hände wie eine Schale ineinander legt und mit den Daumenspitzen und die Daumenspitzen sich berühren lässt. Das erzeugt nämlich eine ganz bestimmte Spannung und es gibt einem ein bisschen Feedback darüber, ob man gerade einschläft oder nicht. Insbesondere gibt es aber auch dem oder der Jiu-Jitsu Feedback darüber, ob jemand gerade schläft. Es ist sehr interessant zu sehen, wie Leute nach ein, zwei Tagen eines ermüdenden Sessions irgendwie so da rumhängen. Und ja, also die Hände sind auch irgendwie zusammen, aber es sieht interessant aus. Also es ist wirklich ein Gradmesser dafür, wie wach jemand ist. Gut, also es kommt diese Müdigkeit meistens. Und man kann irgendwie damit umgehen, man kann dagegen ankämpfen. Oder man kann es halt nicht schaffen. Das ist erstmal so. Das Tor, was wir natürlich sofort dazu bauen, ist, es ist doch unerträglich, dass wir in meinen Kopf nicht rein. Also wenn es hier um Wachheit geht, dann schlafen wir nicht aus. Wer soll denn mit 3-4 Stunden Schlaf Wachheit entwickeln können? Das geht doch nicht. Und dieses, das geht doch nicht, das ist das Tor, das wir zwischen uns und die Freiheit stellen und was uns das Leben schwer macht. Anderes beliebtes Thema bei Sessions, müsste man eigentlich absichtlich machen, wenn es morgens keinen Kaffee oder keinen Tee gibt oder nur eins von beiden nicht. Das ist auch schon ein super Steinbruch. Also entweder möchte ich Kaffee trinken und ich kriege meinen Kaffee nicht, dann ärgere ich mich darüber, dass es nur diesen blöden Tee gibt, weil der blöde Tee macht mich nicht wach. Kaffee dagegen schon. Ich brauche meinen Kaffee. Oder vielleicht gibt es nur Kaffee und keinen Tee. Dann kann es sein, dass ich mich darüber ärgere, dass auf diese Kaffeeleute Rücksicht genommen wird. Aber ich, der ich gerne lieber einen Tee tränke, werde nicht berücksichtigt. Total falsch. So was gab es in Japan übrigens noch nie. Eine neue Erfindung, die ich dann hier machen kann. Vor allem in Japan gibt es sowieso nur Tee, wenn überhaupt. Einfach meine Vorstellung davon, wie die Welt zu sein hätte. Und das betrifft natürlich nicht nur die Übung hier. Es betrifft natürlich in viel größerem Maße das, was wir im Alltag erleben. Und in gleicher Weise ist das eben auch ein sehr großer Nutzen, den wir aus der Übung hier ziehen können. Ganz oft, wenn man zum Beispiel etwas lernen muss oder irgendetwas tun muss beruflich, wenn man studiert, sich fragt, werde ich das je in meinem Leben wieder brauchen? Oder wenn man etwas tun muss, irgendeine Arbeit, wo man denkt, das ist total sinnlos. Das braucht doch kein Mensch. Das, was uns dann ein Problem bereitet dabei, ist nicht die Tätigkeit. Wenn wir das Gefühl hätten, diese Tätigkeit wäre sinnvoll, also wenn das mit den Maßstäben unseres Egos übereinstimmen würde, hätten wir nicht das geringste Problem damit. Wenn wir sagen würden, okay, das ist zwar sehr schwierig, aber ich lerne das, weil ich das ja später in meinem Berufsleben brauchen werde, akzeptieren wir das. Wenn wir sagen, gut, das ist zwar eine Drecksarbeit, wie mein Altgeselle zu sagen pflegte, das ist eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter don't hold head. Wenn wir einsehen, dass das gemacht werden muss, wenn das für uns akzeptabel ist, haben wir damit kein großes Problem, egal was für eine Arbeit das ist. Wenn wir das nicht einsehen, dann wird das ein sehr schwerer Weg. Und dann haben wir ein bisschen Mühe, ein bisschen Probleme vielleicht mit dieser Arbeit, die uns nicht passt. Vielleicht 5% des Ganzen. Und 95% bestehend aus, ich will das nicht. Das ist blöd, das ist unsinnig, ich sehe das nicht ein, kann jemand anders machen, kann ja der Idiot machen, der sich das ausgedacht hat oder irgendwie sowas. Warum muss ich das machen? Das ist das, womit wir uns das Leben zur Hölle machen Und womit wir uns unfrei machen. Ich weiß nicht, ob es allen so geht. Das ist sehr oft mein Erleben, wenn ein Session beginnt, bevor ein Session beginnt. Ein Session, ein Wochenend-Session oder gar ein Wochenend-Session oder worauf ich mich schon ganz doll freue, das so hat so. Ein großes Tor, das auf mich wartet, das eingeht, durchzugehen in meinem Geist. Aber eigentlich habe ich mich ja immer schon entschlossen, ich will da durch. Niemand anders schreibt meinen Namen hier auf diese Session-Listen. Das bin immer ich selbst. Inzwischen ist es auch noch so, dass ich diese Session selbst anzettle, also da komme ich irgendwie nicht raus, vernünftig. Aber was immer geht und was vor Sessions auch immer passiert, es tauchen zahlreiche Nebentore auf vorher. Warum es jetzt gerade an diesem Wochenende, zu diesem Zeitpunkt einfach sehr ungünstig ist, dahin zu gehen. Oder Sachen, die mir einfach alles schwierig machen. Diesmal fühle ich mich nicht so gut. Oder kränke auch so ein bisschen. Dann bei dieser Kälte da draußen. Ist ja auch irgendwie ein bisschen überzogen, immer diese Sessions. Teilweise kommen dann auch sehr intelligente Entwürfe aus meinem Ego, die dann zum Beispiel sagen, diese ganze Session-Nummer ist doch eigentlich sehr extrem. Und das trennt mich sehr von meinem Alltag. Und eigentlich sollte ich in meinem Alltag üben, jeden Tag. Und statt so planlos und extrem unterwegs zu sein, sollte ich einfach nur versuchen, mehr in meinem Alltag zu üben. Zu Hause, das mehr in meinen ganz normalen Ablauf zu integrieren, bei meiner Arbeit, das in den Ablauf zu integrieren. Das wäre viel, viel nützlicher, als so eine extreme Nummer zu machen, wo ich dann irgendwie 2 Tage meditiere, bis der Arzt kommt, morgens um 4 Uhr aufstehe, die ganze Zeit nicht rede. Was soll das denn bringen? Habe ich doch schon so oft gemacht. Und was dann diese Sichtweise auch noch verstärkt ist, oder was dafür benutzt werden kann, ist, wenn man einige Sessions schon gemacht hat und einige Erlebnisse gemacht hat, dann hat man das wirklich so erlebt am Anfang. Ich trete in ein Session ein wie durch ein Tor. Ich komme in eine andere Welt, gerade am Anfang, mit vielleicht viel Schmerzen, aber auch viel Erfahrung, viel Samadhi vielleicht. Offenbarungen. Und das hält dann irgendwie, wenn das Session vorbei ist, vielleicht sogar ein bisschen vor. Bin viel entspannter, wenn ich in die Straßenbahn steige und zurückfahre. Aber 3-4 Tage später ist das wieder alles weggefühlt. Zumindest vor dem nächsten Session ist es wieder weg. Und ich habe das gleiche Gefühl von Widerwillen. Das heißt, mein Geist hat sich wieder so verstrickt. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Das heißt, in diesem Fall ist das, was das Ego uns sagt, gar nicht so abwegig. Es passt schon ein bisschen zu der Erfahrung, insbesondere wenn man viele Sessions gemacht hat. Das, was ich mir von Sessions früher versprochen habe, dass ich nämlich diesen besonderen Zustand, den ich da erlebe, mitnehmen kann und dann wie ein unzerstörbares Stehaufmännchen durch mein normales Leben hopsen kann, ohne von irgendetwas tangiert zu werden. Das funktioniert nicht. Was dann auch noch hinzukommt, ist, dass Session selbst, wenn ich mehr Routine habe, ist auch nicht mehr so besonders wie am Anfang. Die ersten Sessions sind total intensiv. Einfach, weil ich das Ganze nicht kenne. Das Setting ist für mich unbekannt. Das mit dem Schweigen kenne ich nicht. Ich habe so viel mit mir zu tun. Und ich habe noch so viel Ehrgeiz auch, könnte man sagen, so viel Motivation, 100% Energie da hineinzustecken. Vielleicht gibt es dann ja eine Erleuchtung, dass ich etwas Besonderes erlebe. Das schwächt sich ab, wenn ich weitere Sessions mache. Und auch dieses Abschwächen, dieses nicht mehr so besonders der Erfahrung des Sessions, benutzt das Ego, um mir vor dem Session zu sagen, das bringt doch alles nichts. Warum machst du das immer wieder? Das können wir doch eigentlich weglassen. Wie gesagt, viel wichtiger wäre es. Es gibt ja auch Vorbilder von Mönchen, die jahrelang nichts begriffen haben und dann einfach aus dem Kloster weggegangen sind. Kyogen, ne? Irgendwann mit seinem Bambusbesen oder mit seinem Besen den Hof fegt und ein Steinchen fliegt gegen den Bambus und dann kommt plötzlich seine Erleuchtung, weil er ein ganz alltägliches Leben führt, nicht so ein extremes. Also, auch das sind letztendlich wieder Dharma-Tore, die wir selbst bauen. Es genügt nicht, dass es das Session gibt, ein Tor, von dem wir schon gesagt haben, dass wir da durch wollen, sondern wir bauen noch ganz viele davor. Warum das jetzt gerade nicht passt, warum es zu kalt ist, man so nicht richtig üben kann, dass die Übung eigentlich gar nicht so richtig sinnvoll ist, dass da eigentlich nichts passiert und so weiter und so fort. Und entscheidend beim Umgang mit diesen Toren ist wirklich das, was wir jeden Morgen rezitieren. Akzeptieren, dass es unzählige Dharma-Tore gibt und dass wir durch jedes einzelne durchgehen. Und das ist etwas, was man sich erstmal klar machen muss. Unsere Vorstellung ist immer, ich gehe irgendwann durch ein Tor und dann ist alles vorbei. Das ist nicht so. Das macht aber auch gar nichts. Es ist umgekehrt so, dass unser Ego vor uns Unmengen von Toren aufbaut. Unmengen von Hindernissen. Jedes Mal. Jeden Tag. Und dass das letztendlich normal ist. Wenn ihr keine Tore erlebt, schätzt euch glücklich. Aber wenn euch Tore begegnen, glaubt nicht, dass das bedeutet, dass eure Übung falsch ist. Man könnte vielleicht sogar sagen, je konsequenter eure Übung ist, desto mehr von diesen Toren werdet ihr erleben. Erstmal. Je schneller ihr euch bewegt, desto schneller poppen die auf. Eins nach dem anderen. Und das ist vollkommen normal. Wichtig ist nur, dass ihr sie erstens als solche erkennt. Also wenn ihr irgendeine Schwierigkeit habt, frei zu werden, dass ihr sie als solche erkennt und dass ihr erkennt, dass ihr dieses Tor gebaut habt. Niemand anders. Niemand anders hat das Tor gebaut. Ihr selbst habt dieses Tor gebaut. Das ist total wichtig. Wenn ich dem Gedanken nachhänge, irgendjemand anders ist schuld, macht mir das Leben schwer, dann wird das Ganze erst ein Problem. Wenn ich erkennen kann, das da macht mich unfrei, was ist das eigentlich? Ich mache mich unfrei. Warum mache ich das? Was müsste ich tun, um das zu ändern? Dann verwandelt sich dieses Dharma-Tor in dem Moment, wo ich durchschreite und verschwindet. Danach kommt dann das nächste irgendwann. Entscheidend ist, jedes Dharma-Tor als solches zu erkennen, möglichst schnell. Und bei jedem Dharma-Tor zu sagen, ich gehe da durch. Ich gestatte mir nicht, außen rum zu gehen. Ich trickse nicht. Ich gebe mich auch nicht der Illusion hin, dass es von selbst verschwindet, sondern ich gehe da durch. Ich gehe durch dieses Dharma-Tor hindurch, indem ich akzeptiere, dass es da ist, indem ich akzeptiere, dass ich es geschaffen habe und indem ich entschlossen bin, auf die andere Seite zu kommen, wo die Freiheit liegt. Wenn ich so nicht damit umgehe, wenn ich also sage, daran könnte ich vorbeigehen, das ist jetzt nicht so wichtig, das hat Zeit für später, dann werden alle diese Dinge übrig bleiben. Und das, was man meint, sich dadurch zu ersparen, die Ursache dafür, verschwindet nicht, sondern es wird immer wieder auftauchen. Vielleicht nicht in einer Situation, die ihr so einfach erkennen könnt, wie hier bei einem Session. Deswegen, auch wenn niemand dankbar dafür ist, freut euch über alle diese Dharma-Tore, die hier auftauchen und euch das Leben schwer machen. Sie sind dazu da, um euch die Gelegenheit zu geben, frei zu werden. Wenn ihr das verweigert, dieses Angebot, und durch diese Tore nicht durchgehen wollt, dann braucht ihr eigentlich nicht hierher zu kommen. Ja, ich wünsche euch, dass ihr durch alle Dharma-Tore geht. Vielen Dank.